Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen beim Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich am Wahlabend, am Abend der Europawahl, die Europa doch ziemlich bewegt hat und Deutschland auch bewegt hat, mit einer außerordentlich hohen Wahlbeteiligung, die deutlich angestiegen ist und die natürlich auch Bayern sehr bewegt hat, denn schließlich hat jeder von uns die Plakate hier in der Umgebung in den vergangenen Wochen gesehen, auf denen unter anderem stand, auf den CSU-Plakaten, ein Bayer für Europa, denn es trat ja der Niederbayer Manfred Weber als Kandidat, als Spitzenkandidat der EVP an, um an die Spitze der EU-Kommission zu kommen. Herr Weiß ist mit mir hier im Studio, bei uns einer der Bayern-Versteher wirklich, einer der Kenner sowohl der bayerischen Landespolitik als auch aus seinen vielen Jahren als Berlin-Korrespondent der Bundespolitik. Wie ist denn so Ihr Eindruck vom Ergebnis der Europawahl?
Ja, wenn man es aus bayerischer Sicht betrachtet und aus Sicht von Manfred Weber, dann ist es ja für die CSU noch einigermaßen gut gelaufen in Relation zur SPD oder auch zur CDU, die deutlich verloren haben. Die Frage ist, ob aus so einem insgesamt eher schwächeren Ergebnis, das die Union da eingefahren hat, ob er seine Forderungen in Brüssel und in Straßburg das so nachhaltig durchsetzen kann, wie er es gern hätte, weil nüchtern betrachtet hat die EVP gemeinsam mit den Sozialdemokraten über 80 Mandate verloren. Da wird es schon schwer, glaube ich, einen Machtanspruch oder einen Ämteranspruch daraus abzuleiten, so sehr er es sich wünscht.
Bevor wir zu Herrn Weber und seinen Ämtern gleich kommen, vielleicht noch mal kurz bei den Volksparteien bleiben. Denen ist ja bei dieser Wahl doch mehr und mehr das Volk abhandengekommen, oder?
Ja, ich habe vorhin mal kurz in die Ergebnisse geguckt. 12,5% für die sonstigen Parteien, 2,5% für eine Satirepartei. Für mich zeigt es irgendwie die Ratlosigkeit der Wähler. Man will sich niemandem mehr wirklich anvertrauen. Wer sich jetzt nicht gerade zu den Grünen bekennt, hat man so den Eindruck, wird politisch ein bisschen heimatlos. Denn gilt fast ja für alle Parteien mit Ausnahme der Grünen.
Wir haben zwar eine Wahlbeteiligung, die deutlich angestiegen ist, wie gesagt, auf über 60%, was für eine Europawahl ein extrem guter Wert ist, verglichen mit den letzten Jahren. Trotzdem gehen diese Leute nicht mehr in die klassischen Volksparteien. Volkspartei der Jungen sind im Moment die Grünen. Was müsste da so in den ersten Analysen, was müsste sich in den Volksparteien ändern, damit dieser Trend vielleicht wieder umgedreht werden kann?
Also ganz krass ist es bei der SPD. Ich habe so den Eindruck, dass die SPD immer noch viel zu sehr zurückschaut, anstatt nach vorne. Deutschland geht so gut wie lange nicht mehr, aber die SPD hat als Kernthema immer noch die soziale Frage, die aber in Deutschland ja im Moment zumindest weitgehend gelöst ist. Ich glaube, dass man Schwierigkeiten hat mit Enteignungsdebatten und mit Grundrentendebatten, die Wähler nachhaltig an sich zu binden. Bei der Union bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, sie verliert auch jüngere Leute an die Grünen. Das muss ihr wahrscheinlich auch zu denken geben. Aber die Union leidet natürlich ein bisschen daran, dass das Ganze, dass sie insgesamt ein bisschen zu nah an die SPD gerückt ist und auf der rechten Seite eine Flanke offen gelassen hat.
Also scheint es so, dass die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zumindest keinen AKK-Effekt bislang auslösen könnte und auch diese Konsolidierung der Konservativen, auf die sich ja am Anfang Hoffnungen gerichtet hatte, als sie die besonders umworben hat, scheint nicht so recht stattgefunden zu haben.
Ja, zumindest für einen Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ob man nach ein paar Monaten im Amt schon so ein Urteil fällen kann. Sie hat ja versucht, eine etwas andere Akzentuierung vorzunehmen. Sie hat versucht, die CDU ein bisschen konservativer aufzustellen, aber es war jetzt die erste Wahl für sie. Es ist sicher nicht gut gelaufen, aber vielleicht schafft sie es ja noch.
Wie laut werden denn jetzt die Stimmen werden, dass diese Doppelkonstruktion, die die CDU sich da gegeben hat mit einer Kanzlerin, die immer noch Kanzlerin ist, ist schwer zu glauben, und einer Parteivorsitzenden, die erkennbar schnell mehr werden möchte, wie schnell wird diese Frage aufbrechen?
Ja, das ist die strategische Falle, in der die CDU im Moment sitzt. Eigentlich müsste Frau Kramp-Karrenbauer ins Kabinett, mindestens. Sie kann aber eigentlich von sich aus nicht putschen. Das heißt, sie bräuchte jemanden anderen, der irgendwann die K-Frage stellt, entweder die Kanzlerinnenfrage oder die Kabinettsfrage. Könnte sein, dass sich jetzt im Zuge dieser ganzen europäischen Personalrochaden für sich eine Option in Berlin auftut, gibt es ja die eine oder andere Möglichkeit. Ich glaube, sie muss schon Interesse haben, die Frau Kamm-Kannbauer, dass sie mindestens ins Kabinett kommt noch in diesem Jahr, um überhaupt wahrnehmbarer zu werden.
Könnte natürlich auch sein, dass diese Veränderung vielleicht von der CSU angestoßen wird, denn die CSU, Sie haben es schon angesprochen, hat ja ein bisschen besser abgeschnitten, zumindest als die CDU. Und man hört hier ja oft, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, es krankt an der Bundesregierung. Das ist ein Argument, das Ministerpräsident Söder häufiger mal mehr oder weniger subtil vorträgt. Dazu könnte ja gehören, dass das Kabinett umgebildet wird. Dazu könnte aber auch gehören, dass man diese ganze große Koalition in Frage stellt, oder?
Ich glaube, als erstes wird die SPD die große Koalition in Frage stellen. Die SPD hat ja in den Koalitionsvertrag so eine Art Midterm-Review reinschreiben lassen. Nach der Hälfte der Legislatur prüft man, ob
was
man überhaupt
Ende
noch,
des Jahres wäre. Ja,
ja, jetzt im Herbst schon. Prüft man, ob man zusammenbleiben kann oder nicht. Und wenn es mit der SPD weiter so den Bach runtergeht, wird irgendjemand immer lauter die Frage stellen, ob es der Partei überhaupt noch nutzt, in der großen Koalition zu bleiben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht schon vorm Herbst in irgendeiner Form eine neue Entwicklung kriegen. Wir werden ja einen neuen EU-Kommissar in Brüssel brauchen. Vielleicht wird es Herr Altmaier. Man könnte sich auch Frau von der Leyen als Außenbeauftragte vorstellen.
Wenn Herr Weber Kommissionspräsident wird, kriegen
wir natürlich keinen Kommissar. Dann nicht, dann nicht.
Nee. Kommen wir mal auf Herrn Weber, denn beginnt ja jetzt eigentlich der Machtkampf nach dem Wahltag, also quasi nach der Wahl ist vor dem Schachern. Das sieht jetzt im EU-Parlament so aus, dass morgen Herr Weber ja schon die anderen Fraktionsspitzen einladen möchte. Es spätestens Dienstag dann wahrscheinlich eine gemeinsame Erklärung geben wird, dass nur einer der Spitzenkandidaten vom Parlament gewählt werden soll, was ja zum Beispiel die Hoffnungsträgerin Margrethe Vestager ausschließen würde, die viele im Moment auf dem Schirm haben, mit der auch Emmanuel Macron, der französische Präsident, liebäugelt. Wie hart wird das jetzt geführt werden bei diesem schon jetzt berühmten Abendessen am Dienstag, wenn die Staats- und Regierungschefs zusammentreten?
Also wenn man es aus Webers Sicht betrachtet, wenn er seinen Ambitionen Nachdruck verleihen will, dann muss Weber eigentlich eine Allianz schmieden, bevor die Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend zusammenkommen. Es müsste in irgendeiner Form eine Willens- oder Absichtserklärung geben, die über das konservative und sozialdemokratische Lage hinausgeht, eine Äußerung von den Grünen, eine Stellungnahme von den Liberalen. Wir sind bereit, dieses Verfahren durchzuziehen, auch um den Preis da bei den Staats- und Regierungschefs ein bisschen anzuecken. Ich glaube, wenn er es schnell schafft, hat er eine Chance. In dem Moment, wo er sozusagen darauf angewiesen ist, dass die anderen ihn langsam ins Amt tragen, wird es schwierig.
Zumal die Problematik ja ist, dass er nicht alleine nach einer Mehrheit suchen wird. Franz Timmermans, der sozialdemokratische Spitzenkandidat, liegt zwar aller Voraussicht nach etwas hinter ihm, aber wird auch genau die ansprechen, die Sie gerade skizziert haben, sprich Liberale und Grünen.
Ja, aber da fehlen halt dann noch ein paar Stimmen mehr. Also bei Timmermans kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Für ihn würde es ja Stand jetzt nicht mehr reichen, wenn er Grüne und Liberale mit im Boot hätte. Er hätte immer noch keine qualifizierte Mehrheit. Das sehe bei der EVP, den Sozialdemokraten und einer dritten Partei natürlich ganz anders aus. Und da hätte natürlich Weber als stärkere Fraktion, sage ich mal, das Erstzugriffsrecht.
Das Hauptproblem haben Sie angesprochen, wenn bis Dienstag keine Einigung da ist, dann wäre zumindest die Möglichkeit für die Staats- und Regierungschefs zu sagen, naja, ihr bekommt das da ja im Parlament auch nicht so richtig hin, jetzt kümmern sich hier mal die Erwachsenen quasi darum. Es ist ja so, dass wir aus diesem Rat wissen, angefangen bei Kanzlerin Angela Merkel, dass man da nicht viel hält von diesem Spitzenkandidatenprinzip, dass man das schon noch sich selbst vorbehalten will. Und da ist vor allem als der Hauptgegner von Weber ja Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon hervorgetreten, der aber jetzt eigene Probleme im eigenen Land hat.
Ja, er ist hinter Marine Le Pens Partei zurückgefallen heute. Macron versucht ja schon seit längerem eine Allianz gegen den Weber zu schmieden. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre es ein Selbstläufer. Auf der anderen Seite hat Macron im Prinzip die gleichen strategischen Interessen wie Frau Merkel beispielsweise oder Herr Rutte in Holland. Sie wollen das im kleinen Kreis auskaspern und im Grunde genommen ein großes Personalpaket schnüren, in dem der Zentralbankchef genauso drin ist wie die Außenbeauftragte, der Ratspräsident und am Ende auch der Präsident der EU-Kommission.
Wenn man also sagt, man hält sich nicht an dieses Spitzenkandidatenprinzip, dann wäre natürlich wirklich alles offen und dann könnte beispielsweise Frau Merkel auch sagen, naja, wir uns konzentrieren uns lieber darauf, zum Beispiel als Außenbeauftragte Frau von der Leyen zu schicken oder als Kommissar Herrn Altmaier und suchen dann für Herrn Weber irgendwo anders einen Posten. Glauben Sie denn, dass dieser Aufschrei kommen wird, wenn man von diesem Spitzenkandidatenprinzip abweicht? Das war zumindest vor 5 Jahren noch so, als Frau Merkel auch schon zögerte, Herrn Juncker da in diese Position zu heben. Da gab es viele sehr kritische Stimmen, dass die Demokratie verraten würde des Prinzips. Ist das diesmal auch so?
Es könnte schon sein. Das Problem ist natürlich immer, dass wenn das Europaparlament aufschreit, das erzeugt keinen so großen Nachhall, wie wenn bei uns in der Bundespolitik jetzt der Bundestag laut aufschreien würde mit einer großen Mehrheit. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Der Unterschied zwischen Weber und Juncker ist natürlich, Juncker war damals leichter vermittelbar, der war ein anerkannter Regierungschef, der hat lange in Luxemburg regiert. Das galt ja damals immer als Eintrittskarte für das Präsidentenamt. Man musste mindestens irgendwo Minister gewesen sein, am besten gleich auch Regierungschef. Und da hat Weber natürlich auch so einen kleinen gefühlten Nachteil, glaube ich.
Andererseits kann Herr Weber natürlich sagen, habe wenigstens eine deutlich höhere Wahlbeteiligung. Es gibt ein stärkeres Streben nach Demokratie und man muss es etwas aus dem Hinterzimmer holen. Wie er immer sagt, nur theoretisch könnte das Ringen sich ja noch Wochen oder vielleicht sogar Monate hinziehen.
Am 21. Juni ist, glaube ich, der nächste richtige Europäische Rat. Also ich glaube nicht, dass das bis dahin schon alles geregelt ist.
Wie ist insgesamt Ihr Eindruck von der Stimmung in der CSU? Fühlt man sich da, wird man da jetzt vielleicht ein bisschen vernehmbarer wieder werden, vielleicht auch ein bisschen streitlustiger, weil man denkt, naja, wir sind eigentlich schon immer noch ganz schön gut hier.
Ja, zumindest besser als die CDU, wenn man die Ergebnisse heute anschaut. Ja, die CSU war für meinen Eindruck zuletzt ja relativ sanft und pflegeleicht. Söder hat man so den Eindruck gehabt, er versucht die Konflikte ein bisschen runterzukochen. Zum Schwur für die CSU, glaube ich, wird es kommen, wenn es mit Weber und dem Kommissionspräsidenten nicht klappt. Dann braucht die CSU irgendeine herausgehobene Alternative für ihn. Das kann ein Posten als Kommissar sein, wird er vermutlich nicht machen. Das wäre dann auf der anderen Seite vielleicht auch ein Posten im Kabinett in Berlin und dann müsste die CSU sich natürlich in Berlin für Weber stark machen.
Insgesamt muss man natürlich immer noch bedenken, dass das CSU-Ergebnis schon auch noch im historischen Vergleich sehr schwach ist, trotz des Spitzenkandidaten aus Bayern, also absoluten Grund zum Vorlocken gibt es auch noch nicht. Aber was ist Ihre Erwartung, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, auch gerade mit dem Blick auf die Bundespolitik? Also werden wir uns ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass dieses Vakuum, diese strategische Falle, von der Sie gesprochen haben, dass die sich einfach immer weiter fortschreibt oder kommt es irgendwann einfach zum großen Knall?
Also ich glaube, dass wir jetzt als erstes eine große SPD-Diskussion kriegen werden, sicher schon in dieser Woche. Ja gut, Gabriel hat heute wieder nachgelegt.
Schulz will ja auch putschen.
Ja, ja. Da haben wir ja schon einiges gehört die letzten Tage. Morgen sind die Präsidiumssitzungen der Parteien. Die Union wird, glaube ich, bis zu ihrer Klausur am nächsten Wochenende erstmal versuchen, den Ball flach zu halten.
Das ist ja die Klausurtagung, zu der Annegret Kramp-Karrenbauer eingeladen hat, wo offiziell über andere Themen gesprochen werden soll, aber inoffiziell vermutlich genau die Machtfrage gestellt wird. Ne?
Unterm Strich ist es so, dass wir im Moment ja ohnehin so eine Art faktischen Stillstand der Gesetzgebung haben, weil die Parteien so mit sich selber beschäftigt sind, teils durch den Wahlkampf und teils jetzt durch die ganzen Nachbeben, die diese Wahlergebnisse auslösen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis zur Sommerpause noch groß zur sachlichen Regierungsarbeit zurückkehren.
Okay. Glauben Sie denn, dass wir bis dahin einen Kommissionspräsidenten Weber haben?
Ich bin skeptisch.
Sie sind skeptisch. Herr Weiß ist skeptisch. Wir schauen weiter, was passiert und werden natürlich weiter darüber berichten. Ich hoffe, dass Sie uns dabei treu und gewogen bleiben. Natürlich auch werden wir alles genau verfolgen, wie das Ringen um die EU-Kommissionsspitze weitergehen wird, ob zum ersten Mal seit rund 6 Jahrzehnten ein Deutscher an die Spitze rücken, ob es dann noch ein Bayer ist, ein Niederbayer, Manfred Weber, oder ob, wie gesagt, es zu einer ganz anderen Lösung kommt und vor allem, wie diese strategische Falle irgendwann aufgelöst wird, von der Herr Weiß gesprochen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns treu bis zur nächsten Ausgabe des Bayern-Versteher.